Dann herzlich willkommen zum nächsten Vortrag mit dem Titel Git Goodies. Es soll eben um ein bisschen, sag ich mal, fortgeschrittenere oder wahrscheinlich eher weniger bekannte Kommandos geben, die es im Git-Umfeld gibt, die man nicht unbedingt jeden Tag verwenden wird wahrscheinlich, die aber in häufigen Situationen trotzdem das Leben mit Git einfach ein bisschen einfacher macht, oder ich sage mal das Leben allgemein mit dem Quellcode. Genau, kurz zu mir. Mein Name ist Sebastian Hahl, ich beschäftige mich seit ungefähr 2006, war das glaube ich, mit Git. Verwende das mittlerweile, wenn es geht, mehr oder weniger für alles Mögliche und seit es auch fast nur irgendwie eine kleine in ASCII geschriebene Text-To-Do-Liste oder sowas. Mittlerweile geht es mir so, wenn ich an irgendeinem Dokument arbeite und ich weiß, dass ich im Hintergrund nicht irgendein Versionskontrollsystem habe, was mir möglicherweise ein Rückstellen oder sonst irgendwas erlaubt, dann fühle ich mich einfach schlecht. Angestellt bin ich in Nürnberg bei einem IT-Dienstleister. Dort beschäftige ich mich hauptsächlich mit Nagios und artverwandten Themen und auch sonst alles Mögliche, was irgendwo so im Linux-Open-Source-Umfeld auftritt. Zu der Firma vielleicht selber noch kurz. Wir machen ansonsten alles Mögliche, was mit IT-Infrastruktur zu tun hat. Also angefangen von dem Monitoring, was ich mitmache, über irgendwelche Storage- oder Netzwerkinfrastrukturen und allem, was irgendwie so außenrum mit dazu gehört. Und zu allem, was wir irgendwie als Dienstleistung verkaufen, bieten wir in der Regel auch Schulungen an. Ja, falls heute irgendjemand der Meinung sein sollte, dass das, was ich hier gerade erzähle, irgendwie ziemlicher Blödsinn ist oder die Hälfte davon falsch ist, dann ist die beste Gelegenheit, mich dabei zu korrigieren und sich bei uns zu bewerben. Wir suchen eigentlich in fast allen diesen Bereichen irgendwie neue Mitarbeiter und dann hätten wir auch wahnsinnig viel Zeit, da ausführlich drüber zu diskutieren. Gut, ansonsten soll es jetzt zu Git gehen. Ich habe mich gerade kurz vorgestellt, jetzt hätte ich gern von euch noch ein paar Informationen, wer denn ihr so seid. Wer von euch bezeichnet sich als Programmierer? Gut. Wer arbeitet davon an einem Open-Source-Projekt? Okay, schon mal deutlich weniger. Davon mit mehr als 10 Entwicklern. Was macht ihr alle mit Git? Wer mit mehr als 100 Entwicklern? Und mit mehr als 1000 Entwicklern wahrscheinlich auch niemand mehr. Gut. Wer hat sonst irgendwie das Bedürfnis, dezentrale Arbeitsabläufe irgendwie umzusetzen? Und sei das nur irgendwie dezentrales Backup oder sonst irgendwas. Okay, gut, dann sind da vielleicht doch ein paar Leute da, die es interessieren könnte. Ja, wer hat schon mal mit einem Versionskontrollsystem gearbeitet, egal welches? Ja, wunderbar. Wer hat schon mal ein zentrales VCS verwendet? Gut, ein dezentrales? Wer hat Git schon mal verwendet? Wer hat noch nie was von Git gehört? Raus, okay, gut. Machen wir weiter. Ja, genau, folgenden, bevor ich diese Git-Goodies, wie ich sie genannt habe, vorstellen werde, noch mal ein paar kurze Wiederholungen zu ein paar Grundlagen von Git, die, denke ich mal, einfach zum einen nötig sind, um vielleicht das eine oder andere zu verstehen, beziehungsweise besser zu verstehen, und die vielleicht auch so ein paar Dinge aus dem Weg räumen, wo der eine oder andere vielleicht ab und zu mal drüber stolpert. Der zweite Teil, die Git-Goodies selber, ist im Wesentlichen eine Auflistung von Kommandos. Ich werde es mir heute sparen, da Beispiele dazu zu zeigen, sondern ich werde es hauptsächlich so ein bisschen erläutern, was dabei passiert, weil sonst sind wir wahrscheinlich heute Abend um 8 noch hier. Und ich vermute mal, dass die meisten von euch was dagegen haben. Gut, ja, Git-Übersicht, die meisten von euch kennen ja Git so prinzipiell, von dem her brauche ich da nicht allzu viel dazu sagen. Eine kleine Sache möchte ich trotzdem hervorheben, ganz einfach, weil ich die persönlich sehr interessant finde, dass das, was ich hier als kryptografisch gesichert bezeichnet habe. Und das kommt letztendlich einfach daher, dass letztendlich in Git ja alles nicht irgendwie anhand von irgendeiner beliebigen Zahl oder sonst irgendwas identifiziert wird, sondern ja eigentlich am Inhalt. In den ersten Tagen hieß ja auch noch Git the Stupid Content Tracker, also er hat sich tatsächlich nur um den Inhalt gekümmert. Liegt einfach daran, dass alle Objekte, die irgendwie in Git abgelegt werden, letztendlich durch ihre SHA-1-Summe gekennzeichnet werden. Und eine SHA-1-Summe sollte für einen bestimmten Inhalt im Prinzip eindeutig sein. In der Theorie wissen wir, dass es natürlich eine unendliche Zahl von Dateien geben kann und nur eine begrenzte Anzahl von SHA-1-Summen. Und theoretisch gibt es dementsprechend hier unendlich viele Überschneidungen. Aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass das gut genug funktioniert. Ja, was hat es jetzt für einen Effekt? Wenn ich irgendwo in einer Git-Historie oder sonst was ändere, dann wirkt sich das letztendlich auf alles aus, was hinten dran hängt. Das heißt, das bekomme ich sofort mit. Oder Potenziell bekomme ich sogar auch überhaupt nicht mit, weil das, was ich referenziere, keine Verbindung zu dem hat, was irgendjemand anders geändert hat. Wenn ich jetzt irgendeinen Endpunkt an der Stelle noch durch irgendwelche anderen Mechanismen im Endeffekt absichere, wie zum Beispiel GnuPeachy, dann bekommen wir an der Stelle eine durchgehende Kette hin, mit der ich verifizieren kann, dass gewisse Inhalte genau oder zumindest das sind, was jemand anders gesagt hat, dass das sind. Gut, mehr will ich dazu aber jetzt eigentlich gar nicht verlieren. Ja, wenn ich mit Git arbeite, wärst du schon mal drüber gestolpert, dass irgendwie 150 Kommandos in der Tab-Completion auftauchen und ihr total überwältigt wart. Gut, mittlerweile gibt es da so einige Shells, wie zum Beispiel ZSH, die das irgendwie schon mal ein bisschen intelligenter machen und gar nicht mehr alle 150 Befehle anbieten, beziehungsweise die Git-Entwickler sind auch hergegangen und haben die ganzen Subkommandos aus dem Pfad rausgenommen. Von dem her ist die Stelle vielleicht schon ein bisschen besser geworden. Was ich letztendlich damit sagen will, dass wir hier eine sehr große Anzahl an verschiedenen Funktionalitäten, sage ich jetzt einfach mal, haben, die wir letztendlich an verschiedenen Stellen nutzen können. Diese 150 Befehle, die da mitgeliefert werden, sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Das eine wird Porcelains genannt, also das scheinende, glitzernde Porzellan obendrauf, das mit den runden Ecken. Und unten drunter das Plumbing, was die eigentliche Arbeit erledigt. Ich habe immer noch keine gute deutsche Übersetzung für Plumbing gefunden, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Ja, Plumbings, damit wird man in der Regel nicht in Kontakt kommen, aber es ist letztendlich auch eine schöne Möglichkeit, um selber Git zu erweitern. Ganz einfach, weil man wirklich auf die Low-Level-Dinge auch direkt zugreifen kann. Aber das soll jetzt hier eigentlich auch nicht Inhalt des Vortrags sein, sondern wir werden uns im Wesentlichen auf ein paar interessante Porcelains beschränken. Ja, ansonsten gibt es zu Git natürlich diverse Dokumentationen. Die soll hier bloß mal der Vollständigkeit halber mit aufgeführt worden sein. Die Folien wird es dann sicherlich auch irgendwann online geben. Von dem her, wer das interessiert, der kann da nachgucken. Ja, schauen wir uns erstmal an, wie die Datenhaltung in Git funktioniert. Also wie die Git-Objektdatenbank so im Wesentlichen aufgebaut ist. An sich, das, was da drin abgelegt ist, ist ein sogenannter Directed Acyclic Graph, also ein gerichteter Graph. Wir zeigen entweder von einem Baum auf irgendwelche, von einem Verzeichnisbaum quasi auf irgendwelche Dateien oder von einem Commit auf irgendwelche Verzeichnisbäume oder von einem Commit auf den Vorgänger-Commit und so weiter. Und dass das Ganze azyklisch ist, denke ich mal, sollte auch relativ logisch sein, gerade wenn man sich die Historie vorstellt, da wenn Zyklen drin wären, dann wäre das irgendwie, sagen wir mal, sehr interessant, wie das Ganze funktionieren sollte. Ja, identifiziert werden die Objekte, wie schon gesagt, durch ihre SHA-1-Summe und es gibt auch ein paar Low-Level-Kommandos, mit denen ich auf diese SHA-1-Objekte zugreifen kann, zum Beispiel mit git catfile-t kann ich mir einen Typ von irgendeinem Objekt anhand von seinem Identifier ausgeben lassen und mit p kann ich mir einen Pretty Print davon geben lassen. Das sind aber jetzt, glaube ich, auch schon die einzigen Plumbings, die ich hier vorstelle. So, aus was ist dieser DAG aufgebaut? Wir haben ganz unten erstmal ein sogenanntes Blob-Objekt. Das ist letztendlich die Dateien, die ich tatsächlich mit Git verwalte selber, plus einen kleinen Header, wo drin steht, dass das ein Blob ist, wie groß der ist und ein 0-Byte oder sowas sollte es sein. Und von diesem Ding wird dann die SHA-1-Summe genommen und das ist dann mein Objekt, was ich in die Datenbank ablege. So, eine Datei alleine macht natürlich noch nicht allzu viel Sinn. Üblicherweise strukturieren wir unseren Quellcode oder Ähnliches in irgendwelchen Verzeichnissen und auch selbst wenn ich bloß eine Datei habe, liegt die auf der Platte irgendwo in einem Verzeichnis. Letztendlich macht Git genau das Gleiche. Es baut dann irgendwelche Tree-Objekte, die im Endeffekt genau das Gleiche sind wie ein Verzeichnis im Dateisystem. Die enthalten eben irgendwelche Blobs oder eben auch Subtrees, also unter irgendwelche Unterverzeichnisse. Was diese Trees auch noch machen, sie geben einem Blob einen Namen und einen Modus. Modus sagt im Wesentlichen nur, ob das Ding ausführbar ist oder nicht, aber dass erst der Tree einem Blob den Namen gibt, hat noch einen recht interessanten Nebeneffekt. Wenn ich an zwei Stellen die gleiche Datei liegen habe, egal wie die heißt oder wenn ich die umbenannt habe oder sonst irgendwas, dann wird die in meiner Objektdatenbank genau einmal auftauchen, weil die eben genau den gleichen Inhalt und damit den gleichen Identifier hat, aus Sicht von Git eben genau das gleiche ist. Wir haben also hier, wenn man das etwas hochtrabend sagen möchte, sowas wie eine automatische Deduplizierung. Ja, ein Tree allein hilft uns auch noch nichts, weil wir wollen ja irgendeine Historie aufzeichnen. Dementsprechend gibt es darüber dann noch sogenannte Commit-Objekte, die dann auch wieder über Parents im Endeffekt die Historie dann bilden, also quasi die Abfolge von Commits. Und jeder Commit zeigt genau auf einen Tree und das ist eben der Top-Level-Tree von meinem Working Directory, was ich eben mit Git an der Stelle verwalte. Ja, was ein Commit auch noch haben kann, ist eben mehr als ein Vorgänger, das wäre dann ein Merge-Commit, oder eben auch mehr als zwei Vorgänger, das wäre dann ein Octopus-Merge-Commit. Was aber in der Praxis eher selten vorkommt. Wer hat sowas schon mal wirklich sinnvoll eingesetzt, einen Octopus-Merge? Gut, sind wir alle auf dem gleichen Stand. So, das sind quasi die Objekte, zumindest die wichtigsten davon, die tatsächlich in Objektdatenbank liegen. Die alleine helfen uns jetzt natürlich auch noch nicht so wirklich viel, zumindest den Menschen, weil irgendwie wollen wir sinnvoll mit diesen Objekten umgehen. Entsprechend wollen wir denen irgendwie noch Namen geben. Das eine davon, das was man wahrscheinlich in der täglichen Arbeit am meisten sieht, ist ein Branch, also quasi eine Entwicklungslinie, die letztendlich einfach nur eine Textdatei ist, mit dem Namen von dem Branch, den wir darüber eben definieren. Und da drin steht eine SHA-1-Summe, das ist letztendlich einfach die Referenz, wo mein Branch gerade steht, also quasi der letzte Stand von meinem Entwicklungszweig. So, dann gibt es noch einen, sage ich mal, etwas besonderen Commit in Anführungszeichen, das ist das sogenannte Head. Wer hat vor Git oder neben Git mit SVN gearbeitet? Die werden vermutlich unter Head irgendwas anders verstehen, weil in SVN ist es einfach so der aktuellste Stand meines Entwicklungszweigs. In Git entspricht Head dem letzten Commit-Branch, aus dem mein aktuelles Arbeitsverzeichnis hervorgegangen ist. Sprich, wenn ich ein Checkout mache, im Kontext von Git, also kein SVN-Checkout, dann zeigt eben der Head auf den Commit, beziehungsweise wenn ich einen Branch ausgecheckt habe, auf den Branch, aus dem mein Arbeitsverzeichnis hervorgegangen ist. Ist letztendlich bloß nochmal eine Vereinfachung, aber das kann prinzipiell an der Stelle eben auch an beliebige Stellen zeigen. Ja, dann habe ich noch was technisch sehr Ähnliches, einen sogenannten Tag, ist letztendlich auch eine Datei mit einem Namen, mit einem Pointer auf einen Commit, verhält sich aber im Vergleich zu einem Branch ein bisschen anders. Ein Tag ist üblicherweise fest, das heißt, zeigt, egal was außenrum passiert, immer fest auf einen Commit, wenn ein Branch sich ja weiterentwickelt, dementsprechend verwendet man Tag dafür, wo man es halt üblicherweise verwendet. Wir geben irgendwelchen bestimmten Commits irgendwelche Namen, wie zum Beispiel einem Release-Commit eben den entsprechenden Release-Namen oder sonst irgendwas. Gut, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ich hoffe, denke doch nicht. Ja, wer ist noch nie irgendwie darüber gestolpert, dass der Index irgendwie ein komisches Konzept in Git ist? Also alle sind schon mal drüber gestolpert. Ja, ich möchte ja nochmal kurz versuchen zu erklären, was das ist und hoffe, dass dann dem einen oder anderen das vielleicht noch ein bisschen klarer wird. Oder könnte irgendjemand hier behaupten, dass das Konzept Index wirklich vollkommen klar und von oben bis unten verstanden ist? Gut, ich habe mich auch nicht gemeldet. Egal. So, was ist der Index? Wir haben auf der einen Seite ein Repository, da liegen unsere Objekte drin, wie wir sie gerade gesehen haben. Und wir haben auf der anderen Seite unser Arbeitsverzeichnis, wo wir auf einem bestimmten Stand, den wir aus dem Repository genommen haben, irgendwelche Änderungen ausführen. Ja, und dazwischen rein schiebt sich jetzt dieser komische Index. Was macht er jetzt? Der dient letztendlich technisch gesehen erstmal dazu, den nächsten Commit vorzubereiten. Das heißt, bevor wir aus dem Arbeitsverzeichnis in unser Repository irgendwas übernehmen wollen, müssen wir erstmal mit einem git add, git rm und so weiter die Sachen in den Index übernehmen. Und erst wenn ich es im Index habe, kann ich mit einem Commit die Daten tatsächlich ins Repository übernehmen. Den Rückweg gibt es natürlich auch noch. Wir können mit einem reset-soft, da ist auch ein Minus verloren gegangen, aus dem Repository Dinge wieder zurücknehmen. Die bleiben an der Stelle noch im Index. Oder mit rm-cached Informationen, die ich vorher in den Index aufgenommen habe, wieder rausnehmen und quasi bloß im Arbeitsverzeichnis behalten. Wozu ist das jetzt da? Der schöne Nebeneffekt ist, dass ich diese add und rm Befehle und andere Sachen an der Stelle, auch das rm-cached, als sehr feingranular machen kann. Ich bin ein großer Freund davon, dass ein Commit genau eine Änderung enthalten sollte. Leute, die viel mit SVN arbeiten, werden das vielleicht nicht verstehen, weil wir sind nur eine Woche offline und haben irgendwie viele Dinge in der Zeit gefixt und dann muss halt da ein Commit rausgemacht werden. Das ist irgendwie ziemlich blöd. Ja, wir werden später sehen, dass uns dieses Konzept ermöglicht, quasi bis aufs Byte runter einzelne Teile einer Änderung zu übernehmen. Und wenn man gerade in so einem Fluss drin war, man hat irgendwie einen Bug reported bekommen, hat sich den Quellcode dazu angeschaut, hat gesucht, wo der Bug herkommt, hat in dem Zug irgendwie an zwei, drei anderen Stellen noch irgendwelche Typos in irgendwelchen Descriptions oder irgendeinen anderen Bug oder sonst irgendwas gefunden und ist natürlich gleich mit behoben, weil sonst vergisst man es ja wieder und hat hinten nach irgendwie 2, 3 komplett verschiedene Änderungen im Arbeitsverzeichnis, die entsprechend 3 Commits werden sollten. Da bietet uns der Index an der Stelle eben die Möglichkeit, diese Dinge dann auch wirklich in der Granularität aufzunehmen. So, nachdem es jetzt trotzdem teilweise der Fall ist, dass wir doch ein bisschen strukturierter arbeiten und wirklich genau an eine Änderung arbeiten und die dann direkt auch übernehmen möchten, gibt es natürlich an der Stelle auch eine Abkürzung dazu. Das ist das Commit-A, sprich übernehme mir alles, was irgendwie entweder schon im Index ist oder was ich sonst irgendwie kenne, direkt in das Repository und der Rückweg, quasi Änderungen aus dem Repository wieder rückgängig machen, ohne sie im Index zu lassen, wäre dann das Reset-Kommando mit den Schaltern minus minus mixed oder minus minus hard. Gut. Wer würde jetzt behaupten, dass der Index ein bisschen klarer geworden ist? Sehr schön, sonst hätte ich jetzt gehen müssen. Danke. Gut. Ja, soweit noch irgendwelche Fragen. Dann wollen wir uns doch mal... Ja? Also die Frage war, ich habe gesagt, dass ich mehrere Änderungen in mehrere Commits aufteile und wenn ich in einer gleichen Datei mehrere Änderungen habe, wie die dann aufgeteilt werden können. Das werden wir auf ein paar Folien später sehen. Gut. Ja. Bevor wir uns tatsächliche Kommandos anschauen, mal noch ein paar Konfigurationseinstellungen, die ich persönlich recht nützlich finde, wo vielleicht viele davon schon gesehen wurden und vielleicht mittlerweile auch einige schon Default sind, aber damit ihr das mal gesehen habt. Wer verwendet dieses Color UI Auto nicht oder äquivalente Dinge? Gut, es führt letztendlich dazu, dass Ausgaben wie in GitDiff oder in GitShow oder sonst irgendwas farbig dargestellt werden. Das, wo ich es am intensivsten nutze, ist das Git-Diff-Kommando, weil ich dann eben nicht nur irgendwie viel Textausgabe mit irgendwelchen Plus und Minusen, die man schwer auseinanderhalten kann, wenn man mal schnell drauf guckt, sieht, sondern ich sehe in Rot dargestellt die Zeilen, die entfernt wurden und in Grün dargestellt die Zeilen, die hinzugefügt wurden und kann so schon mal auf den ersten Blick deutlich besser erkennen, was denn überhaupt das Ausmaß meiner Änderungen ist und auch sehr viel schneller erkennen, was denn jetzt an der Stelle tatsächlich weggenommen wurde oder hinzugefügt wurde. Manchen anderen Stellen, wie zum Beispiel dem Git-Status, zeigt es eben auch gewisse Informationen in grün und rot. Ich glaube, irgendwelche Dateien, die schon im Index sind, grün und andere geänderte rot oder sowas. An den Stellen finde ich es auch nicht so wahnsinnig spannend, aber es hilft auch da, einfach ein bisschen die Übersichtlichkeit über die Ausgabe zu behalten. Okay, eine Sache, die dem einen oder anderen vielleicht hilfreich erscheint, die ich selber nicht verwende, aber ich habe es ja trotzdem mal mit aufgeführt. Ich kann über die Option merge.tool definieren, welches Hilfsprogramm bei einem Merge verwendet werden soll. Das ist letztendlich das Programm, was dann von dem Git-Merge-Tool-Befehl aufgerufen wird, den ich im Fall von einem Konflikt in meinem Arbeitsverzeichnis verwenden kann. Was dann hergeht, baut eben im Endeffekt die beiden Versionen nebeneinander, im Fall von WimDiff, eben hin und ich kann dann hergehen und sagen, ja, diesen Hank möchte ich von einer auf die andere Seite übernehmen oder andersrum. Da gibt es auch ein paar grafische Tools, wie irgendwie CardDiff3 ist das, glaube ich, wo ich dann wirklich durch Klicken Dinge hin und her schieben kann. Manchen Leuten ist sowas einfach lieber. Wie gesagt, ich verwende es selber nicht. Ich löse meine Konflikte meistens dadurch auf, dass ich mit Wim die Datei öffne, zu den Konfliktmarkern hinspringe und dann halt schaue, was ich tun muss. Gut. Push Default hat sich bei mir deswegen eingebürgert, weil Git da mal irgendwann das Standardverhalten geändert hat. Was tut die Option? Sie setzt im Endeffekt fest, wenn ich ein Git Push ausführe, also nach Origin, ohne irgendwelche weiteren Parameter, welche Branches dann tatsächlich übertragen werden sollen. Für mich ist das sinnvollste Verhalten an der Stelle, dass nur der aktuelle Branch, auf dem ich mich befinde, übertragen wird, weil das ist, wo ich mir relativ bewusst bin, welche Änderungen drinstecken. Und das passiert eben durch das Push Default, indem ich das auf Current setze. Was ich da auch machen kann, irgendwie sowas wie, weiß nicht, wie die Optionen heißen, aber letztendlich, also die Werte der Option heißen, aber letztendlich kann ich noch definieren, alles das pushen, was auch auf der Gegenseite als Branch existiert, alles, was ich im lokalen Repository habe und so weiter. Also wer da auch ein bisschen verwirrt ist, was da der Default in Git üblicherweise ist, mal die Manpage dazu durchlesen und das setzen, was es selber am sinnvollsten erachtet. Ja, wer kennt Alias Engit nicht? Okay, dann erkläre ich kurz, was es ist. Also ich kann über git config alias.irgendwas definieren, dass irgendwas quasi ein neuer Git-Befehl ist. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich kann entweder bestehende Git-Kommandos verwenden und mit bestimmten Optionen aufrufen. Oder was ich auch machen kann, dass ich, indem ich ein Ausrufezeichen als erstes Zeichen hier reinsetze, auch beliebige Shell-Kommandos letztendlich aufrufe und kann mir dadurch zum einen irgendwelche Optionen, die ich häufig verwende, in irgendwelche Befehle reinpacken, oder ich kann mir auch komplexere Operationen, die ich halt immer mal wieder brauche, in ein Alias reinpacken und kann dann später, im Beispiel hier, git wdiff verwenden und das expandiert dann eben zu einem git diff minus minus color words. Wer kennt das nicht? Gut, kommt ein paar Folien später, vertröste ich euch. Oder eben hier mit ein paar anderen Aliasen, die ich immer mal wieder verwende, entsprechend diese Kommandos abkürzen. Ja, ich habe hier ein paar verschiedene Diff-Varianten, die mir letztendlich im Endeffekt Diff auf Wortebene, auf Indexebene, wenn man so will, und auf Byte-Ebene definieren. Was ich sehr häufig davon verwende, ist das WDiff, also Diff minus minus Color Words. Das werden wir später noch sehen. Dieses BDiff ist ab und zu mal interessant. Das schaut sich tatsächlich an, welche einzelnen oder auf Zeichenebene, wie haben sich zwei Commits im Gegenzug verhalten. Gerade wenn man irgendwelche schlampigen Programmierer hat, die zwischen Leerzeichen oder anderen Operatoren keine, zwischen Kommas oder anderen Operatoren keine Leerzeichen setzen, so rum, dann hilft es auch bei irgendwelchen größeren Diffs doch ein bisschen besser zu verstehen, was denn da an der Stelle eigentlich geändert wurde. Ja, ansonsten ein paar Dinge, die ich eher seltener verwende. Einmal das stat, was im Endeffekt das gleiche ist wie ein SVN-stat, glaube ich. Im Endeffekt mir eben eine kurze Ausgabe dessen zeigt, was sich geändert hat. Also nur ein M, die Datei, die sich geändert hat, ein A mit Datei dahinter, die hinzugefügt wurden und so weiter. Unadd, ganz einfach deswegen, weil es tatsächlich kein wirkliches Gegenstück zu einem Add in Git gibt, was eben daher rührt, dass das letztendlich ein rm-cached ist, was wir vorhin auf der Indexseite schon gesehen haben. Und was ich persönlich recht interessant noch finde, ist dieses dlog, also log-decorate. Das führt ein normales Git-Log aus, gleich, und schreibt quasi hinter die einzelnen noch Commits noch, wenn die andere Namen haben. Also wenn ein Tag auf einem bestimmten Commit zeigt, würde der dann in dem Git-Log mit auftauchen und ähnliches. Gut, da war eine Frage oder eine Anmerkung? Ich wiederhole es oder dann kommt ein Mikro.
Was ist der Unterschied zwischen rm-cached und git reset ohne Parameter?
rm-cached und git reset ohne Parameter sollte im Wesentlichen ungefähr den gleichen Effekt haben. Da sind wir einfach wieder bei dem Tim Taudi. Es gibt einfach mehrere Möglichkeiten, irgendwas zu erreichen. Also ein Cached ohne Parameter macht ja auch ein Reset ohne Parameter, macht einen Mixed Reset auf Head. Das heißt, er nimmt die Änderungen, nimmt er die Änderungen aus dem Index zurück. Schauen wir kurz nach. Steht da nicht mehr drin. Doch, genau. Reset minus minus mixed nimmt mir die Änderungen aus dem Index zurück, lässt sie aber im Arbeitsverzeichnis und wenn wir das auf head zurücksetzen, ist es das gleiche wie ein rm minus minus cached. Gut, ja, dieses Ding hier unten verwende ich auch eher selten, weil es da irgendwie letztendlich schönere Tools gibt, aber es soll einfach nur mal ein bisschen zeigen, dass der git log Befehl jede Menge interessante Parameter hat und ich empfehle einfach jedem mal, sich mal so in einer freien Minute so ein bisschen durch die Git-Log-Manpage durchzuwühlen, weil da wird man, auch wenn man das irgendwie alle Woche mal macht, immer wieder neue interessante Dinge finden, die nicht für den täglichen Gebrauch interessant sind, aber doch an einigen Stellen weiterhelfen können. Gut, wollen wir erstmal mit einfachen Dingen anfangen. Insbesondere für Skripte interessant. Ich kann über die beiden Git-Parameter minus minus git dir und wir müssen uns immer bei den ersten Bindestrich hier vorstellen, dass das zwei Bindestriche sind. Das hat mir leider mein LaTeX kaputt gemacht. Beziehungsweise ich mit Fehlbedienung von LaTeX kaputt gemacht, sollte man korrekterweise sagen. Über den git dir Parameter kann ich angeben, in welchem Verzeichnis git sein Punkt git Verzeichnis suchen soll, also das Repository an sich. Und über das minus minus work tree kann ich ihm sagen, wo denn das tatsächliche Arbeitsverzeichnis liegen soll. Aus meiner Sicht eben in Skripten interessant, weil ich irgendwie unabhängig vom aktuellen Arbeitsverzeichnis sicherstellen kann, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sein sollen. Und vielleicht eine Anekdote, die nicht vielleicht unbedingt hundertprozentig sinnvoll ist, aber an der Stelle eine nette Spielerei gewesen ist. Ich hatte mal, da war ich noch an der Uni angestellt, hatten wir eine Webseite in SVN verwaltet und ich wollte die quasi durch einen Post-Commit-Hook automatisch quasi live nehmen und wollte mir aber sparen, durch ein Find und rm irgendwie die .svn-Verzeichnisse rauszulöschen. Bin ich hergegangen, habe mit git-svn einen git-Klon davon gemacht, habe den quasi aktualisiert und habe dann mit einem git-git-dir, da wo da mein git-check ausliegt und work-tree, da wo meine Webseite liegen soll, ein Checkout gemacht und damit die Webseite, also das Document Root vom Apache aktualisiert, ohne mich um irgendwelche .git, SVN oder sonstigen Verzeichnisse kümmern zu müssen. Sicherlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen an der Stelle, aber vielleicht mal ein Beispiel, was man ungefähr damit machen kann. Ja, die zweite Option, also dieses Worktree, kann ich auch in der Konfiguration durch die Core.Worktree-Option angeben. Das Git-Dir kann ich natürlich nicht in der Config angeben, weil ich das Git-Dir erstmal brauche, um die Config natürlich erst zu finden. Ja, quasi da, wo wir gerade schon mal fast waren. Was verwende ich? Ein git reset minus minus hard, ein git reword, ein git checkout. Was macht denn das eine und was macht das andere? Und irgendwie sind sie doch alle ein bisschen ähnlich. Und die Leute, die von SVN kommen, sind sowieso verwirrt, weil ein checkout ganz was anderes ist. Und was ist das, was SVN hat? Entweder ein reset oder ein reword. Oder das tut genau was anderes, als was es in git tut. Von dem ist doch alles komisch. Gehen wir es mal von oben nach unten durch, was die Kommandos prinzipiell tun. Git reset schneidet prinzipiell von meiner Historie Dinge weg oder schneidet, was über die Historie drüber geht, weg im Sinne von Änderungen im Arbeitsverzeichnis. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, beziehungsweise letztendlich die minus minus hard und minus minus soft Option haben wir ja vorhin auf der Indexfolie schon mal gesehen. Also minus hard schmeißt sie auch aus dem Index und aus dem Arbeitsverzeichnis weg. Die Soft-Methode lässt die Änderungen, die ich quasi aus der Historie abgeschnitten habe, im Index und im Arbeitsverzeichnis liegen. Und Mixed macht das halt genau noch, die Mischung davon im Arbeitsverzeichnis bleibt es liegen und im Index fliegt es raus. Verwende ich also auf irgendwelchen privaten Entwicklungszweigen, privat deswegen, weil ich ja die Historie verändere, deswegen sollte da niemand anders drauf zugreifen oder er sollte sich zumindest bewusst sein, dass sowas passieren kann, um irgendwas wegzuschmeißen, was Blödsinn war oder wofür ich git reset eigentlich so am meisten verwende, ist ein git reset minus minus hard, ganz einfach um irgendwelche Debugging oder sonst was Dinge, die ich im Arbeitsverzeichnis habe, einfach komplett wieder wegzubügeln. Ja, ohne weitere Optionen hinten dran, arbeitet eben per Default mit dem commit head, setzt also auf meinen letzten Commit zurück, von dem ich ausgegangen bin. Ich kann aber auch durch Angabe von früheren Commits wirklich Dinge aus der Historie wegschmeißen. Git reword hat prinzipiell einen ähnlichen Ansatz wie ein git reset auf einen älteren Commit, nur dass ich Historie nicht abschneide, sondern neue Historie hinzufüge, die mir quasi ein Rausnehmen von Änderungen dokumentiert. Also ich kehre irgendeinen alten Commit im Endeffekt um und wende den in der umgekehrten Variante vorne nochmal drauf an, wenn ich eben irgendwo festgestellt habe, irgendwas, was ich mal irgendwann veröffentlicht habe, war Bockmist, dann kann ich das da an der Stelle eben die Änderungen wieder rausnehmen, aber eben dokumentiert und ohne irgendwelche anderen Git-Clients zu verwirren. Ja, dann ist dieses Git-Checkout da, was irgendwie gefühlt 100 verschiedene Bedeutungen hat. Letztendlich hat es aber genau eine Funktion und die besagt, nimm mir irgendeinen Inhalt aus dem Repository raus und wende ihn auf mein Arbeitsverzeichnis an. Klassischerweise verwendet man das Git-Checkout-Branch-Name, dann nimmt er eben den Inhalt von diesem Branch und fügt den in mein Arbeitsverzeichnis. Dementsprechend kann ich das auch verwenden an der Stelle wieder, um quasi das, wo wir jetzt schon zwei Lösungen dafür gehabt haben, mit einer dritten Lösung noch hier zu vereinen. Ich kann auch Änderungen aus meinem Arbeitsverzeichnis wieder wegnehmen, indem ich sage git checkout head und vielleicht hinten dran noch einzelne Dateien, um ihm damit eben zu sagen, nimm mir den Inhalt dieser Datei aus dem commit head und füge den wieder in mein Arbeitsverzeichnis ein, wende also alles, was im Arbeitsverzeichnis da liegt, schmeiße es weg. Ja, und ich kann letztendlich auch beliebige Kombinationen davon machen. Ich kann mir mit Git Checkout auch von einem alten Commit von einzelnen Dateien Änderungen oder den Stand einer alten Datei oder einzelner Dateien auf einem alten Stand, so rum ist es richtig, in mein Arbeitsverzeichnis wiederholen. Das heißt, einen alten Stand diese Dateien wiederherstellen. Das passiert einfach Git Checkout, Commit-Name, Commit-ID, wie auch immer ich den Commit angebe und dann dahinter noch die Dateinamen, die sollte man an der Stelle üblicherweise mit zwei Bindestrichen nochmal von den anderen Argumenten trennen. Ja, da hinten ist eine Frage. Genau, also die Frage war, wenn die Datei, eine alte Datei auf diese Art und Weise ausgecheckt wird, ob die dann als modified im Arbeitsverzeichnis liegen bleibt. Das ist richtig. Er übernimmt die tatsächlich nur ins Arbeitsverzeichnis, der Rest bleibt quasi gleich. Das Einzige, wo ich eben tatsächlich auch meinen Head änder, ist ein Git Checkout von einem anderen Branch. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Hat das irgendjemand weitergeholfen? Finde ich gut. So, wer verwendet fast ausschließlich irgendwelche Terminals oder SSH-Clients oder sonst irgendwas für die tägliche Arbeit? Wer möchte trotzdem teilweise irgendwie so eine semi-grafische Ansicht auf sein Repository haben, wie zum Beispiel den Revisionsgraph? Wer von euch kennt Tick schon? Gut, dann habe ich hoffentlich den anderen weitergeholfen. Das ist vielleicht doch mal eine Stelle, wo ich mal kurz eine Demo mache. Jetzt kann man doch hoffentlich auch ein bisschen was erkennen. Der Prompt vorne ist ja egal. Gehen wir einfach mal hier rein. Das ist jetzt ein beliebiges Repository, ist auch egal. Tick ist ein kleines N-Curses Frontend. In den meisten Fällen read-only. Wir können auch ein paar schreibende Dinge machen auf Git-Repositories. Eine Standardansicht in den neuesten Versionen sehe ich den Revisionsgraph in so einem UTF-8-Art so ein bisschen grafisch dargestellt und kann jetzt hier durch meine einzelnen Commits browsen und kann jetzt auch, wenn ich Enter drücke, komme ich in die Show-Anzeige zu diesem Commit rein. Das heißt, ich sehe die Commit-Meldung und den Diff dazu. Ich kann jetzt hier auch weiter browsen. Mit Q komme ich wieder zurück. Oder ich kann auf einem bestimmten Commit mit T komme ich in den Tree-View zu diesem Commit. Das heißt, ich sehe quasi meinen Verzeichnisbaum zu dem Zustand von dem alten Commit, kann jetzt hier drin auch wieder browsen und mir das alles anschauen und so weiter. Und ich glaube, es gibt auch irgendwie noch ein Blame, das ist ein Groß B, genau, zu den entsprechenden Dateien. Also sehr viele der quasi lesenden Zugriffe auf ein Repository habe ich hier so ein bisschen in einem grafischen Frontend vereint. Ich finde es immer wieder sehr interessant, gerade um eben halt auch mal die Historie und wie die gerade zustande gekommen ist, also anhand von dem Revisionsgraphen mir ein bisschen zu visualisieren, gerade weil viel meiner Entwicklung über SSH stattfindet und da kann ich dann kein Git-K oder ähnliches aufmachen. Wem gefällt das? Like, sehr gut. Ja, dazu Fragen? Also es hat noch ein paar mehr Funktionalitäten. Das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, ist das, was ich üblicherweise verwende. Auch da lohnt es sich mal in die Manpage reinzugucken, beziehungsweise es wird auch ein kleines Manual mitgeliefert. Sehr lohnendes Tool in meinen Augen. Gut, Git Ref Pass. Wer hat das Tool an sich schon mal verwendet? Sehr wenige. Das Tool an sich ist auch erstmal eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig spannend, was es tut. Ich gebe ihm den Bezeichner von irgendeinem Commit, egal wie das ausschaut, ob das die SHA-1-Summe ist, die vollständige oder die abgekürzte oder irgendein symbolischer Name, zum Beispiel das, was ich von dem Git-Describe bekomme oder irgendwie ein Branch-Name, sonst irgendwas, vollkommen egal, und er gibt mir die SHA-1-Summe davon zurück. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, letztendlich an der Stelle auch wieder hauptsächlich für irgendwelche Skripte interessant. Aber was an dem Tool auch sehr interessant ist, ist die Manpage dazu, weil die dokumentiert mir nämlich, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn, auf gewisse Commits zuzugreifen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeführt. Das erste ist Master at Yesterday. Wer kann sich vorstellen, was das ist? Was wäre so das passende Stichwort dazu? Wer kennt Reflogs? Okay, ich sollte mal die Folien irgendwie in der Reihenfolge tauschen. Okay, vielleicht macht es dann nachher noch mehr Sinn, aber Git speichert quasi in sogenannten Reflogs, wie sich die verschiedenen Heads, die ich in meinem Repository habe, also Heads im Sinne von Branches und Head und sonst irgendwas, was irgendwie symbolischer Name von einer Entwicklungslinie ist, speichert, welche Änderungen darauf stattgefunden haben. Also wenn ich zum Beispiel einen Commit mache, dann sagt er mir, okay, der Head aktuell ist dieser Commit, der Head vor der letzten Operation war der Commit eben davor und entsprechend das Gleiche für den Branch, der dazugehört und so weiter. Und mit dieser Syntax kann ich jetzt sagen, zeig mir den Master, wie er in meinem lokalen Repository gestern, und der Default ist da wahrscheinlich irgendwie sowas wie Mittag oder Mitternacht, gewesen ist. Ja, braucht man ab und zu. Was sonst noch recht interessant ist, Master Doppelpunkt README gibt an, nimm den Branch Master und daraus die Datei README. Also geht jetzt sogar auf unter Commit-Ebene weiter runter. Ist eine Syntax, die man hauptsächlich in Kombination mit einem Git Show findet. Wer kennt Git Show? Das sollten jetzt hoffentlich die allermeisten kennen. Also Git Show ohne weitere Parameter zeigt mir einfach den letzten Commit, kann allgemein dazu verwendet werden, um irgendwelche Objekte in einem Git Repository anzugucken. Und über diese Syntax gebe ich eben das entsprechende Blob-Objekt zu README im Branch Master an. Und das kann natürlich hier vorne auch wieder mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten kombiniert werden, wie ich einen Commit angebe. Das hier unten ist noch recht interessant. Durch das Leerzeichen sollte man natürlich entsprechend mit dem Beispiel zumindest aufpassen, dass man es auf die Kommandozeile in Anführungszeichen setzt. Also sagt mir, nimm den letzten Commit aus Master, dessen, muss ich jetzt lügen, ich glaube, erste Zeile der Commit-Meldung oder komplette Commit-Meldung, müsste wahrscheinlich die komplette Commit-Meldung sein, irgendwo den String Bug Nummer 4711 enthält. Und spring mir oder gib mir eben die SHA-1-Summe davon aus oder je nachdem, welche Operation ich eben ausführe, mach einen Checkout oder was auch immer. Ja, wir sehen hier, es gibt da sehr abgefahrene Varianten, um auf einzelne Commits zuzugreifen. Es lohnt sich an der Stelle wirklich mal in diese Git Ref Parse Manpage reinzugucken, weil man da eben sehr viele Anregungen holt oder bekommen kann, die einen dann ab und zu mal vielleicht noch ein bisschen schneller in seiner Arbeit werden lassen. Wer kennt die Syntax Master Dach Dach? Wer kennt sie nicht? Was ist mit dem Rest? Schlafen die schon? Gut, also Master Dach Dach heißt zweiter Vorgänger von Master. Also geh auf Master zwei Commits zurück. Das sind so Sachen, die man mal häufiger oder sehr häufig aus meiner Sicht in der Praxis sieht. Auch sowas ist da drin dokumentiert. Jetzt könnte ich sagen, geh 10 Commits zurück, dann wäre das Master Dach 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 Dach, also 10-mal Dach. Das lässt sich dann weiter abkürzen mit Master Tilde 10. Solche Dinge habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und jetzt sind aber 10 Commits zuvor ein Merge Commit gewesen und ich möchte aber in einer zweiten Entwicklungslinie weitergehen. Dann sage ich Master Tilde 10, also gehe 10 Commits in die Vergangenheit zurück. Dach 2, das heißt jetzt an der Stelle, nimm den zweiten Vorgänger von dem 10. Vorgänger, also den zweiten Parent von dem 10. Vorgänger so rum und gehe entsprechend die Entwicklungslinie weiter. Also kann man sich beliebig austoben. In der Komplexität wird man es in der Praxis wahrscheinlich eher nicht verwenden, aber man sollte sich die Möglichkeiten mal angeguckt haben, weil man es eben doch ab und zu ganz nützlich brauchen kann. Gut, jetzt haben wir hier diesen Git Ref Log. Nochmal, wer kennt den schon? Die allerwenigsten. Ich glaube, das habe ich auch in der Beschreibung schon geschrieben. Wenn ihr jetzt nach Hause geht und gehört habt, hier gibt es irgendwie coole Kommandos, mit denen können wir irgendwie toll an der Historie rumbasteln und sonst irgendwas machen. Und hinten nach stelle ich fest, oh hoppla, jetzt habe ich mir irgendwie alles kaputt gemacht. Das ist irgendwie nicht gut. Und ich möchte eigentlich auf den Stand zurück, wo ich vorher war. Habe jetzt aber zwischenzeitlich 5 Commits und ein paar Resets und ein paar Rebases gemacht und sonst irgendwas und habe mir alles kaputt zerschossen. Das Positive ist, auch wenn ich quasi Commits aus der Historie lösche, Git vergisst die erstmal nicht. Und ich mache es mal ein Beispiel, vielleicht wird es dann doch wieder deutlicher. Machen wir es mal. Ja doch, das ist somit das Beste. Hier ist protokolliert quasi die neueste Änderung und die letzte Änderung, die Git noch kennt, wie sich Head in letzter Zeit verändert hat. Und es sagt hier zum Beispiel, durch ein Git-Pull und einem Fast-Forward bin ich hierhin gekommen. Zuvor war ich auf dem Commit, um dahin zu kommen, habe ich einen Checkout gemacht, Vorher war ich da drauf, habe einen Pull gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ihr jetzt daheim viel rumspielt und macht euch alles kaputt, dann habt ihr danach die Möglichkeit, mit dem Git Reflog mal zu gucken, wo war ich denn vorher. Und dann mache ich einfach ein Git Reset auf den Commit-ID, auf der ich vorher war. Und dann bin ich wieder auf dem Zustand, den ich vorher hatte. Alternativ zu der Commit-ID kann ich auch sagen, head at 13, also der 13. Vorgänger von meinem aktuellen Commit. Und das sehen wir jetzt auch wieder, wo das gerade eben herkam mit dem Master at yesterday. Ich habe hier hinten halt auch die Möglichkeit, im Endeffekt alles, was die lib date parse oder wie die heißt, oder time parse interpretiert, auch mit umzusetzen. Frage dazu? Das bleibt oder hängt wieder davon ab, was du erreichen willst. Das ist ein Hard Reset, schmeißt dir quasi die Änderungen in Anführungszeichen komplett weg. Das heißt, die sind auch aus dem Index und aus dem Arbeitsverzeichnis weg. Und je mehr Mixed oder Soft du machst, desto mehr bleibt es halt im Arbeitsverzeichnis und im Index liegen. So, und das ist jetzt nicht nur für den Head, sondern im Endeffekt für alle Branches, die existieren. Wir sehen schon, auf dem Repository wurde jetzt an der Stelle noch nicht allzu viel gearbeitet. Da ist noch nicht allzu viel passiert in der Richtung. Wichtig bei dem Reflog, das ist eine rein lokale Protokollierung. Die wird weder bei einem Pull, Push oder sonst was mit übertragen. Ganz einfach, weil das auch überhaupt keinen Sinn macht, weil es eben davon abhängt, welche Operationen ich gerade auf diesem Repository durchgeführt habe. Das heißt auch, dass so Sachen wie Master at yesterday nur lokal funktionieren. Das ist an einer anderen Stelle, wo jemand irgendwie anders mit dem Repository gearbeitet hat, was ganz was anderes. Ist wirklich nur, sag ich mal, zu Debugging-Zwecken oder um rauszufinden, was man eben lokal kaputt gemacht hat, gedacht. Wer findet das jetzt, wo er es kennt, nützlich? Gut. Wer kann sich vorstellen, was das hier tut? Noch kurz sacken lassen. Git log, wem ist das bekannt? Gut, ihr seid noch bei mir. Git log -p, wem ist das bekannt? Okay, sind schon mal deutlich weniger. Git log -p ist im Endeffekt das, was ein SVN log -v macht, glaube ich. Egal, bleiben wir bei Git. Es zeigt im Endeffekt zu jedem Commit auch noch gleich den Diff mit an. Und das eben in der Git-Log-Ausgabe. Wird dementsprechend länger und so weiter. Kann verwendet werden, wenn ich zum Beispiel irgendwelche bestimmten Änderungen irgendwo suche, in irgendeiner Funktion oder sowas. Das Schöne dabei ist ja, dass Git in einem Diff immer den Kontext mit angibt. Schauen wir uns hier gerade mal schnell an. Git show, ich hoffe mal, da ist was Passendes. Genau. Also wir sehen hier am Anfang von jedem Hank, ich hoffe, das kann man hinten auch noch lesen, dass hier die Signatur der Funktion, ah, das ist gerade mal ein wunderschönes Beispiel sogar, die Signatur der Funktion steht, die quasi direkt vor dem Hank anfängt. So, und wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen suche, die eine gewisse Funktion betreffen, dann könnte ich jetzt dieses git log -p hernehmen und mir suchen, an welcher Stelle hier die Funktion auftaucht und kann mir darüber die passenden Commits raussuchen. Eine Sache, die ich beim Debugging oder Fehlersuche immer mal wieder brauche. So, aber jetzt sehen wir hier schon, in dem Hank selbst ist quasi der Anfang von der Funktion, die von der Änderung betroffen ist, mit drin. Das heißt, das, was hier quasi als Metainformation noch mit davor steht, ist der falsche Funktionsname. Jetzt hilft mir das wieder nichts. Jetzt finde ich doch wieder diese Stelle nicht. Gut, an der Stelle taucht sie auch noch auf, aber wenn ich das irgendwie automatisch noch verarbeiten möchte und da entsprechend die Informationen aus dem Hank rausziehe, dann hilft es mir wieder nichts. Dazu machen wir es gleich über das Log. Also minus p schaut dann so aus, hier mal genau das gleiche. Was? Minus u0 gibt mir jetzt an, dass der Kontext von meinem Diff genau 0 Zeichen lang sein soll. Ein Beispiel sehe ich das wahrscheinlich wieder am besten. Also in meinem Hank habe ich jetzt hier nur noch die Zeile, die weggenommen und hinzugefügt wurde und nicht das, was davor oder danach steht. Und damit habe ich jetzt auch hier an der Stelle den richtigen Funktionsnamen stehen. Gut, ich glaube, mehr braucht man dazu nicht so sagen. Wer kennt Git Bisect, Bisect, wie auch immer man das aussprechen möchte? Wer findet es extrem hilfreich? Natürlich nur von denen, die es kennen. Sehr gut, dann lohnt es sich da noch ein paar Worte dazu zu verlieren. Wer kann mit dem Begriff binäre Suche was anfangen? Okay, ein paar Hände sind nicht oben, erkläre ich es kurz. Wir stellen uns vor, wir haben 1000 Commits gemacht und wir wissen, wir sind gerade in einem Fehlerzustand, aber vor 1000 Commits war der Fehler noch nicht da. Aber wir haben keine Ahnung, in welchen dieser 1000 Commits der Fehler eingeführt wurde. Jetzt könnte ich hergehen und mir die Diffs von allen Commits durchschauen, um das rauszusuchen. Oder ich schaue mir den Code an und versuche es darüber rauszufinden. Aber in manchen Fällen führt es einfach nicht direkt zum Ziel. Da ist das, wo Git Bisect zur Hilfe kommt. Das ist quasi eine automatische Möglichkeit, eine binäre Suche, ich erkläre die gleich noch, auf diesen 1000 Commits durchzuführen. Und das passiert jetzt so, ich markiere quasi meinen aktuellen Commit als gut, als böse. Ich weiß, da ist das Problem drin. Und ich markiere den Commit vor 1000, wo ich wusste, dass der Bug noch nicht existiert hat, als gut. Startet dann mit diesen beiden Parametern dieses Git Bisect. Das ist dann git bisect --start. Die genaue Syntax könnt ihr in der Manpage nachlesen. So, was macht das jetzt? Er springt genau auf den Commit in der Hälfte. Dann muss ich wieder einen Test durchführen, muss ihm sagen, ob dieser Commit gut oder schlecht war. Und damit weiß das git bisect, ob ich bloß noch in der oberen Hälfte oder nur noch in der unteren Hälfte weitersuchen muss. Weil der Fehler wurde irgendwann eingeführt. Bis dahin hat er nicht existiert. Das heißt, bis dahin sind alle Commits gut und alle Commits danach sind schlecht. Zumindest in wahrscheinlich 99% der Fälle. Es gibt natürlich wie immer irgendwelche Ausnahmen. So, wenn ich ihm jetzt entsprechend sage, dieser Commit war gut, dann weiß er muss bloß nur die obere Hälfte durchsuchen. Und da machen wir jetzt das gleiche Prinzip nochmal. Und so müssen wir eben bei 1000 Commits nur 12 Commits durchsuchen, um den fehlerhaften Commit zu identifizieren. So, ich glaube, die Zeit ist rum, so an sich. Wir haben jetzt potenziell dann im Anschluss ein bisschen Freiraum. Von dem her, ich kann gerne noch ein bisschen weitermachen, aber wer jetzt gehen möchte, weil er irgendwas anderes zu tun hat, geht am besten jetzt, damit wir dann nicht ständig zwischendurch irgendwie dann hier Unruhe drin haben. Es kommen noch ein paar Folien, ich glaube irgendwie sowas wie die 5 Stück und ich versuche das auch noch ein bisschen schneller zu machen. Ich merke euch eure Gesichter. Gut. Prinzip, denke ich mal, an der Stelle relativ klar geworden. Es gibt jetzt hier noch ein paar zusätzliche Funktionalitäten. Ich kann dieses Testen automatisch machen durch ein Skript. Also vorausgesetzt, ich kann diesen Test skripten. Dieses Skript muss mir dann halt am Schluss durch den Exit-Code sagen, 0 ist okay oder 1 ist böse. Und dann passiert dieses der komplette Vorgang quasi vollautomatisch und ich muss nichts weiter machen. Ich habe da noch ein paar weitere fancy Features, wie ich kann mir das, zeichnet wohl auf, was dabei passiert. Ich kann mir das danach nochmal visualisieren. Ich glaube, da macht er dann Git K auf und springt die Commits nochmal durch. Das sind aber eher so ein bisschen Sachen dann, wo man seinem Manager dann zeigen kann, wie viel Zeit man eingespart hat und in dem Moment dann irgendwie die ganze Zeit wieder verplempern. Aber wenn es interessiert, auch mal weiter drauf rumsuchen. Wer kennt Git Cherry? Ohne Pick? Wer kennt Git Cherry Pick? Gut, die beiden Dinge haben erstmal miteinander nichts zu tun. Git Cherry zeigt mir für den Branch, wo ich gerade drauf bin, welche Commits da drin im entsprechenden zugehörigen Upstream Tracking Branch schon existieren, beziehungsweise noch fehlen, beziehungsweise welche Commits der Upstream Branch hat, die bei mir noch fehlen. Das Blöde dabei ist, dass das Git Cherry das irgendwie mit einem Plus davor und einem Minus davor, und ich kann mir schon mal allein nie merken, was jetzt da das Plus und das Minus ist, anzeigt. Also eher wieder dafür gedacht, wahrscheinlich irgendwie gepasst zu werden, als tatsächlich von Menschenhand gelesen zu werden. Oder derjenige, der das Git Cherry geschrieben hat, kriegt das wahrscheinlich hin. Ich bin da scheinbar zu blöd dafür. Aber irgendjemand anders ist hergegangen, hat ein kleines Ruby-Skript oben drüber geschrieben. Das heißt Git WTF. Wenn ich das irgendwo im Pfad reinlege, kann ich das dann nachher auch einfach mit Git Leerzeichen WTF aufrufen, weil Git einfach im Pfad dann sucht, ob ein entsprechendes Kommando da ist. Das zeigt mir das Ganze ein bisschen schöner an. Ich mache das jetzt hier mal am Beispiel, da wird man jetzt nicht viel sehen, weil hier noch keine Änderungen drauf waren. Kann man das lesen? Also er sagt mir, mein lokaler Branch, wo ich gerade bin, ist Master. Der ist in Sync mit dem entsprechenden Remote. Da vorne ist ein Kreuzchen dran. Und auch der Remote Branch, Origin Master, ist auch in Sync mit meinem lokalen Branch. Die Information ist jetzt natürlich noch nicht so wahnsinnig hilfreich, aber wäre das jetzt eben nicht der Fall, würde er hier oben auflisten, welche Commits ich habe, aber Upstream noch nicht hat und unten drunter umgekehrt. Also gerade für die Integration von irgendwas oder für das Erzeugen von irgendwelchen Pull Requests oder sowas, sehr interessant. Wer kennt Git Rebase? Ungefähr die Hälfte. Ganz kurz ein Satz dazu. Prinzipiell kann man sich das so vorstellen. Wir nehmen einen Teil unserer Historie, schneiden den an der Stelle ab, wo er gerade sich befindet, und spielen den an einer anderen Stelle wieder ein. Wofür kann ich sowas verwenden? Ich habe irgendwie einen Feature Development Branch. In dem Branch brauche ich Features, die in Master neu dazugekommen sind. Könnte ich jetzt durch Merge lösen, dann hätte ich jede Menge Crisscross-Merges, die eigentlich vermieden werden sollten und die meine Historie irgendwie unübersichtlich machen. Von dem her kann ich sagen, ich mache einen Rebase von meinem Feature-Branch auf den aktuellen Master, bekomme damit quasi die Änderungen auch rein, meine Historie bleibt an der Stelle aber linear. Gut, also das Ganze kann ich auch interaktiv machen. Da vielleicht auch nochmal ein kurzes Beispiel mit dazu. Rebase minus i und ich sage einfach mal, ich möchte einen Rebase der letzten 10 Commits machen. Also das ist jetzt quasi so die kürzeste Syntax. Ich mache quasi kein Rebase irgendwo anders hin, sondern durch das Interaktive kann ich quasi die letzten 10 Commits umschreiben. In Anführungszeichen, ich kann das jetzt kombinieren mit den üblichen Git Rebase-Funktionalitäten, dass ich das eben irgendwo anders ansetze und so weiter. Darauf möchte ich jetzt aber nicht zu intensiv eingehen. Ups. Ich hatte da vorhin was getestet. So, das war zu viel. Warte mal. Das Problem dabei ist, wie bei einem normalen Rebase auch, dass Merges nicht so wahnsinnig toll drin zu handeln sind. Von dem her machen wir das einfach mal hier so. So, was macht das Rebase minus i? Quasi alle Commits, die von dem Rebase betroffen sind, werden hier aufgeführt mit der ersten Zeile der Commit-Meldung noch hinten dran. Die dient eigentlich bloß dazu, dass man als Mensch identifizieren kann, was denn dieser Commit tut. Und hier vorne dran, ein bisschen schlechter zu lesen, weil es ein bisschen links rausgeschoben wird, aber letztendlich nicht so wahnsinnig wichtig, steht ein Kommando, das sind hier unten nochmal die Möglichkeiten aufgeführt, die ich hier angeben kann. Der Default ist hier einfach ein Pick. Und das heißt, wende diesen Commit einfach unverändert wieder an. Was ich jetzt eben auch machen kann, ich kann sagen, diesen Commit möchte ich nochmal editieren und diesen Commit möchte ich squashen. So, was passiert jetzt? Git Rebase geht wieder her, geht die Datei von oben bis unten durch. Also der erste Commit ist quasi der älteste, führt die einzelnen Kommandos aus und erstellt daraus einen neuen Branch und macht dann nachher quasi sowas wie ein Resetter drauf. Das heißt, wir schreiben unseren Branch um. So, also ich nehme den ersten Commit einfach unverändert. Ich squashe den zweiten Commit. Das heißt, füge den in den letzten Commit mit ein. Füge also quasi, mache aus den ersten beiden Commits hier einen Commit. Was da das Standardverhalten ist, dass die beiden Commit-Meldungen, glaube ich, quasi auch einfach untereinander aufgeschrieben werden. Den nächsten Commit nehme ich einfach wieder unverändert. Den nächsten übernehme ich auch erstmal, aber lasse mir dann die Möglichkeit offen, nochmal irgendwas zu editieren und das werden wir uns gleich mal anschauen und den letzten übernehme auch wieder einfach. So, wenn ich jetzt hier fertig bin mit den Anpassungen, ich kann natürlich auch einzelne Zeilen einfach rausschmeißen, dann geht quasi auch der Commit verloren. Ich speichere das ab. So, das ist jetzt der Squash. Okay, er geht sogar an der Stelle nochmal her und lässt mich die Commit-Meldung nochmal mit anpassen. Das heißt, hier sind jetzt die beiden Commit-Meldungen von den beiden Commits, die ich gerade eben zusammenfüge, untereinander aufgeführt. Ich mache das mir jetzt einfach mal einfach und füge die einfach mal direkt hintereinander zusammen. Macht natürlich in der Praxis wahrscheinlich nicht allzu viel Sinn, aber wir wollen nicht noch mehr Zeit verlieren. So, jetzt sind wir an dem zweiten Commit angekommen, wo ich das Edit angegeben habe. Er hat diesen Commit noch applied. Wenn ich jetzt hier einen Git-Status mache, sagt er mir, ich bin hier auf einem Detached-Head-Zustand. Das heißt, ich befinde mich ja gerade hier mitten in dem Rebase, wo gerade irgendwas umgeschrieben wird, sondern ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, git commit minus minus amend, an die Commit-Meldung einfach nochmal was anzuhängen. Dabei kann ich natürlich auch neue Änderungen mit dem Commit mit aufnehmen und so weiter. So, das mache ich jetzt. Und dann kann ich mit einem git rebase minus minus continue einfach an der Stelle fortfahren, wo er vorher aufgehört hat. So, und wenn wir uns jetzt die Historie angucken, dann sehen wir hier den vorletzten Commit, wo ich das Edit dran geschrieben hatte. Da sehen wir jetzt die Änderungen hier tatsächlich auch. Hätte ich am Quellcode, also an dem Inhalt des Commits, irgendwas geändert, wäre natürlich genauso übernommen worden. Und hier unten an der 1, 2, 3, 4. Stelle sehen wir eben diese ersten beiden Commits, die zusammengefügt wurden. Das heißt, von den ursprünglich 5 sind entsprechend dann natürlich nur noch 4 übrig geblieben. So, auch da gibt es natürlich noch ungefähr eine gefühlte Zillion von irgendwelchen Parametern, die ich mit angeben kann, wo ich das Feinverhalten nochmal genau bestimmen kann. Auch hier lohnt sich mal ein Blick in die Mainpage. Wofür braucht man sowas? Ich habe einen Feature-Branch, wo ich irgendwas über den Lauf der Zeit entwickelt habe. Da habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, oh, irgendwo da in der Vergangenheit habe ich nochmal irgendwas nicht ganz so schön gemacht, wie ich es eigentlich veröffentlichen wollte. Dementsprechend kann man das nochmal fixen und den Branch danach eben veröffentlichen, nachdem wir einen Rebase machen, dementsprechend die Historie umschreiben. Auch hier natürlich wieder die Anmerkung, nicht auf irgendwelchen Branches, die schon veröffentlicht wurden. Beziehungsweise häufig sieht man dann sowas wie Nickname oder Initialien / Branchnamen. Und bei den meisten Projekten geht man dann bei solchen Branches auch davon aus, dass die irgendwie gerebased werden können oder komplett wegfliegen oder sonst irgendwas. Ja, Commit-Amend haben wir gerade auch schon quasi in einem Beispiel gesehen. Wer kannte das bislang noch nicht? Okay, macht im Endeffekt den letzten Commit nochmal auf und ermöglicht mir, da nochmal zusätzliche Änderungen reinzunehmen. Einfach ein Git-Commit-Amend ohne irgendwelche weiteren Sachen erlaubt mir an der Stelle einfach bloß nochmal die Commit-Meldung zu editieren, aber alles, was im Index ist, wird auch gleich automatisch mit in diesen Commit mit reingenommen. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich irgendwie einen Teil eines Commits vergessen habe, den nochmal schnell mit dran zu hängen. Oder ich habe hier auch die Möglichkeit, das natürlich mit allen anderen Commit-Schaltern zu verbinden. Das heißt, ich kann auch sowas Sachen machen wie ein git commit -amend -a. Das heißt, übernehme noch alle Änderungen aus dem Arbeitsverzeichnis auch mit in diesen letzten Commit. Quasi äquivalent zu einem git reset -soft, Änderungen hinzufügen, git commit. Git filter branch, wer kennt das? Keiner. Braucht man eigentlich hauptsächlich auch nur irgendwo beim Import von irgendwelchen Projekten von woanders her. Es ermöglicht mir im Endeffekt, einen kompletten Branch automatisiert irgendwie abzuändern. Ich kann entweder die Inhalte ändern, ich kann Commit-Meldungen ändern, ich kann Autorinformationen ändern oder ähnliche Sachen machen. Wo ich das zum Beispiel schon mal gesehen habe, aus SVN wurde irgendwas importiert. Ich hatte vergessen, so eine Autordatei anzugeben. Das heißt, ich habe noch die SVN-Login-Namen in den Commit-Meldungen stehen. Dann kann ich da mit einem kleinen Skript drüber gehen, der mir diese Autorinformationen austauscht und entsprechend neu schreibt. Oder ich habe irgendein Projekt bislang irgendwie firmenintern geschlossen entwickelt. Das sind irgendwelche privaten Informationen, vielleicht von irgendwelchen Kunden drin oder ähnliches. Das ganze Ding soll jetzt aber als Open Source mit Historie zur Verfügung gestellt werden. Dann hilft mir da auch das Filter Branch, diese Infos wieder mit rauszuschmeißen. Ja, will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Git add-p, wer kennt das? Okay, nicht allzu viele. Das ist letztendlich die Antwort auf die erste Frage, die wir vorhin hatten. Ich weiß gar nicht, ist er noch da? Gut. Das P steht an der Stelle für ein Patch und aktiviert im Endeffekt gleichzeitig einen interaktiven Modus von dem Add. Ich mache es mal ein Beispiel, bevor ich es lang erkläre. Ich glaube, das ist geschickter. Ich mache mal hier in der Datei 2 Änderungen. Ich mache erstmal jetzt nur ein einfaches Beispiel, ich schmeiße hier was raus und füge das jetzt hier unten ein, bloß mal um 2 Änderungen zu haben. So, macht noch keinen großen Sinn. Was jetzt erstmal an der Stelle wichtig ist, wir haben 2 verschiedene Hunks. Jetzt kann ich sagen git add-p und jetzt geht er jeden einzelnen Hunk durch und fragt mich, ob der in den Index aufgenommen werden soll oder nicht. Also ich kann jetzt hier sagen yes und beim nächsten no. Entsprechend ein git diff zeigt mir jetzt noch den zweiten Teil an, der ist ja noch nicht im Index, und git diff --cached, ich hätte jetzt an meiner Stelle auch git cdiff schreiben können, zeigt mir entsprechend den anderen Hunk an. Also das bietet mir hier eben genau die Möglichkeit, sehr feingranular Dinge in den Index zu übernehmen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir können das theoretisch auch zeichenweise machen. Wir können an der Stelle auch noch weitergehen. Wenn ich das jetzt nochmal mache, fragt er mich das für den zweiten Hunk natürlich nochmal, der ist noch nicht mit im Index. Und jetzt kann ich hier über die Option E sagen, ich möchte den Patch nochmal editieren und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, die Zeile möchte ich doch noch nicht hinzufügen, schmeiße ich sie einfach raus. Hätte ich jetzt hier irgendwelche Zeilen drin, die entfernt werden würden durch den Patch normalerweise, kann ich vorne das Minus einfach in der ersten Spalte durch ein Leerzeichen ersetzen. Dadurch wird es durch den neuen Patch auch nicht mehr rausgeschmissen. Und ich kann letztendlich auch den Inhalt hier nochmal anpassen. Sprich, wenn ich zwei Änderungen in einer Zeile habe, könnte ich die erste Änderung beim ersten Mal übernehmen und den Rest dann beim zweiten Mal. So, wenn ich das jetzt hier speichere, dann wendet er das eben danach an. Git diff, machen wir das gleich mal hier an einem Beispiel von dem Color Words, was dann gleich noch kommt, zeigt mir jetzt eben diese erste Zeile, die ich gerade nicht mit aufgenommen habe, ist immer noch nicht im Index und dieses eine Wort, was ich gerade gelöscht habe, ist auch noch nicht im Index. Aber ein git diff minus minus cached zeigt mir, dass der Rest im Index ist. Und so kann ich bis in das Detail, wo ich runtergehen möchte, im Endeffekt meine Änderungen übernehmen. Man sollte so ein klein wenig eben mit der Patch-Syntax vertraut sein, gerade wenn ich irgendwie abwechselnd hinzugefügte und entfernte Zeilen habe und ich möchte da einzelne Dinge rauslassen, muss ich gegebenenfalls irgendwelche anderen Zeilen umsortieren, damit der Patch dann noch sauber wieder applied. Aber ich denke mal, jeder mit einem brauchbaren Menschenverstand, der mit Patch schon mal irgendwie gearbeitet hat, sollte das hinbekommen. Dazu Fragen? Gut. Git Stash, wer kennt das? Wer kam schon mal irgendwie in die Versuchung oder in das Problem, war gerade irgendwo am Arbeiten, dann kam jemand rein und brauchte ganz dringend irgendwas aus diesem Repository oder irgendeine Änderung musste ganz dringend eingepflegt werden. Ich hatte aber gerade schon irgendwie 500 Zeilen Diff in meinem Arbeitsverzeichnis. Gut, so viel sollte ich in den wenigsten Fällen irgendwie bekommen, weil dann wird aus meiner Sicht der Diff zumindest im Allgemeinen ein bisschen groß. Aber das ist die Stelle, wo ein Git Stash herkommt. Machen wir das doch gleich mal hier in dem Beispiel. Git Stash legt quasi Änderungen, die gerade im Arbeitsverzeichnis sind, in einem temporären Commit, in einem eigenen Namensraum auf die Seite, macht ein Reset, macht also mein Arbeitsverzeichnis wieder leer. Ich kann dann irgendwelche anderen Änderungen machen und dann mit einem Git Stash Pop mir von diesem Stapel von möglicherweise mehreren Änderungen wieder einen runterholen. Ich kann da, das klang jetzt komisch, kann entgegen dem üblichen Stapelverhalten auch eine Scheibe oder eine Änderung aus der Mitte rausziehen, indem ich einfach sage, git stash pop stash add und dann eine Nummer. Das sehen wir auch wieder, dass es letztendlich durch einen Reflog umgesetzt wird und da kann ich mir einen beliebigen dieser Stashes dann wieder zurückholen und an der Stelle fortfahren. So, das mache ich jetzt einfach mal. Er macht hier ein git stash, sagt jetzt, er hat sich das irgendwo gemerkt. Mein Arbeitsverzeichnis ist wieder leer. Und jetzt schaue ich mal kurz nach, weil in manchen Fällen geht es sogar, dass er den Index wieder mit herstellt. Genau, git stash minus pop minus k. Okay, war das k richtig? Ah, das hätte ich beim Save schon gebraucht. Okay, also ich könnte theoretisch sogar so weit gehen, den Index, so wie er vorher war, auch wieder herstellen. Das geht allerdings nur dann, wenn bei dem git stash pop, was letztendlich wieder ein Merge ist, kein Merge-Konflikt auftritt, weil für den Merge-Konflikt oder wenn da überhaupt ein Merge auftritt, der muss ja im Index passieren, von dem her geht es dann nicht mehr parallel. Ja, aber ansonsten habe ich halt jetzt hier diese Änderung, so würde ich es machen, auch wieder da, bloß dass die Sachen, die ich halt in den Index übernommen habe, die Information ist mir jetzt gerade weggegangen. Jo, Cherrypick, braucht man letztendlich nicht allzu viel dazu sagen, ermöglicht es mir, aus irgendeinem beliebigen Branch einen einzelnen Commit in meinen aktuellen Branch zu übernehmen. Also in Anführungszeichen sowas ähnliches wie ein Merge, nur dass ich eben tatsächlich einen einzelnen Commit nehme. Was der letztendlich macht, er schaut sich halt den Diff von dem anderen Commit an und applied den auf meinem aktuellen Branch, macht damit automatisch gleich einen neuen Commit raus, außer ich gebe eben diesen Schalter minus n an, dann kann ich den auch vorher nochmal bearbeiten. Ist auch eine Möglichkeit, um quasi entweder im Master oder in einem Feature Branch, je nachdem wie da halt die Entwicklung ausschaut, einzelne Änderungen, die quasi auf dem falschen Branch angewendet wurden, auch nochmal damit reinzuholen. Ja. Wer von euch arbeitet nebenbei auch noch mit irgendwelchen Projekten, die SVN verwenden? Wer möchte SVN nicht verwenden als Client an der Stelle? Gut, für all die kann in den allermeisten Fällen Git SVN die Lösung sein. Ist letztendlich ein bidirektionales Gateway zwischen Git und SVN. Ich kann mit Git SVN mir ein SVN-Repository in ein Git-Repository klonen. Das heißt dann Git SVN-Klon URL von dem SVN-Repository. Dann erstellt er aus jedem Commit von dem SVN-Repository einen Commit in meinem Git-Repository. Ich kann das auch noch irgendwie limitieren, wenn ich sage, ich möchte nicht irgendwie 1 Million Commits aus einem ewig alten Projekt übernehmen. Dann nimm halt bloß die letzten 5 rüber. Ich kann dann mit meinem Git-Repository ganz normal arbeiten und habe dann auch die Möglichkeit, aus dem Git-Repository die einzelnen Commits als einzelne Commits in das SVN auch wieder rüberzuschieben. An der Stelle muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn ich irgendwelche Merges oder Ähnliches drin habe, die kann das an der Stelle nicht mehr nach SVN abbilden. Das heißt, da muss man eben ein bisschen aufpassen, dass obwohl man auf Git-Seite mit Git arbeitet, man letztendlich sämtliche Einschränkungen, die einem SVN auferlegt, doch irgendwo ein bisschen beachten muss. Aber trotzdem macht es unterm Strich die Arbeit damit, zumindest aus meiner Sicht, deutlich schöner, weil man solche Tools hat, wie das Git Bisect oder was wir halt so gerade eben alles gesehen haben. Ansonsten auch aus meiner Sicht zumindest der beste Importer von SVN nach Git, den es gibt. Gut, das wären so die Tools gewesen, die ich mir mal so überlegt habe. Gibt es dazu Fragen? Ja, bitte? Ich glaube, das Mikro kommt gleich.
Es gibt im SVN ja die Möglichkeit, Dateien umzuschreiben mit ID und so weiter. Kann ich das mit Git SVN auch irgendwie erreichen?
Die Dateien umzuschreiben?
Ja, dass halt die Committer-ID dann da drin steht, so File-Tags oder sowas.
Also dieses $ID, Dollar,
meinst du? Genau.
In Git geht sowas, ob das Git SVN macht, weiß ich nicht.
Nee, automatisch, also so.
In Git kann ich sowas prinzipiell machen, nicht ganz direkt nativ, sondern mit, ich habe es letztens erst gesehen, ich habe es selber noch nicht verwendet. Weiß das zufällig jemand? Ich glaube Git Annotate oder nee. Ich schaue mal, ob ich es schnell finde. Also es gibt zumindest eine Möglichkeit, wenn du mit auf Google nach Git und ID-Tag oder sowas Replace suchst, dann findet man das auch recht schnell. Ich finde es gerade auf die Schnelle nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, sowas auch zu bauen. Man muss dann halt noch das irgendwo zusätzlich aktivieren, beziehungsweise, glaube ich, sagen, auf welchen Dateien sowas angewendet werden soll. Andere Fragen? So in die rechte Hälfte sehe ich nicht so ganz, da blendet die Sonne ein bisschen. Also wenn da jemand wäre, bitte laut schreien. Und jetzt sehe ich auch nichts mehr, nachdem ich direkt in die Sonne gestarrt habe. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, hoffe ich mal, dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß hier noch auf dem Linux-Tag.
Recht herzlichen Dank an Sebastian Hall für diesen Vortrag.